Herzlich willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Eckhard Schaumann bei mir zu Gast, Regional Director bei RSA. Herzlich willkommen, Herr Schaumann.
Besten Dank, Herr Graf.
Herr Schaumann, vielleicht kurz zur Einführung, zur Vorstellung, vielleicht könnten Sie uns ein bisschen was über sich erzählen und Ihre Funktion.
Gut, also ich selber leite und verantworte das Geschäft bei RSA für halb Europa, das heißt natürlich hauptsächlich dann Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch den Osten, Italien und den Mittleren Osten und Afrika. Und wie gesagt, ist eins hier in Österreich auch eines unserer wichtigen Vertriebsgebiete. Ich selber zur Person bin jetzt seit nunmehr 5 Jahren bei RSA, seit nunmehr knapp 30 Jahren aber in der IT, in verschiedenen Firmen. Die längste Zeit meines beruflichen Daseins war ich mal bei Sun Microsystems für 18 Jahre, bin jetzt aber schon seit über 12 Jahren rein im Security-Business unterwegs.
RSA Security ist ja vielen doch bekannt. Der Name, der Brand gibt es ja seit sehr, sehr langer Zeit. Mhm. Jetzt ist RSA auch durch viele Entwicklungen gegangen, viele Veränderungen gegangen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen auf Stand bringen. Was ist denn RSA heute?
Gut, also RSA gibt es tatsächlich schon jetzt seit knapp 40 Jahren. Der Nukleus von RSA sind eigentlich Mathematiker und das sind auch unsere Firmengründer, die drei Initialen auch gegeben haben. Das waren alles drei Mathematikprofessoren und soweit ich weiß, wird der RSA-Algorithmus immer noch in der Kryptographie als State of the Art, als einer der besten und skalierbarsten Algorithmen genommen. Hinterher wurde dann quasi von einer Firma dieser gekauft und der Brand oder der Name gegenüber. Und seit nunmehr 35 Jahren sind wir eigentlich, denke ich mal, maßgeblich einer der bekanntesten Softwareanbieter für Verschlüsselung, für Authentification, also Authentifizierung, Access Management und Identity Access Management. Ja. Wir sind durch verschiedene Stadien gegangen, wurden immer größer, irgendwann auch mal in der Historie aufgekauft von der Firma EMC. Die Firma EMC dann nach, glaube ich, 4 oder 5 Jahren von Dell übernommen und seit nunmehr 3 Jahren sind wir eine Ausgründung von Dell über zwei Investoren wieder in die Selbstständigkeit. Das heißt, wir sind ein Startup mit über 3.500 Mitarbeitern und sind wieder selbstständig und sind auch, denke ich, die meisten sehr froh drum, weil wir jetzt im Softwarebereich deutlich agiler wieder agieren können als innerhalb eines größeren Konzerns und sind komplett eigenständig. Ja.
Können Sie uns vielleicht noch ein bisschen was über das Lösungsportfolio von RSA erzählen?
Gut, also unser...
Aus heutiger Sicht.
Aus heutiger Sicht, ja. Wir haben 4 Business Units, die Leute Archer, Risk Management, dann NetWitness, also Fraud Detection und dann auch Frei. Aber wir als RSA sind der Nukleus und wir konzentrieren uns auf das Kerngeschäft von dem, wo wir eigentlich herkommen. Das heißt Authentifizierung, starke Authentifizierung. Vielen sind wir noch bekannt als die Token-Firma. Ja, die Historie verleugnen wir nicht. Im Gegenteil, sind nach wie vor sehr froh, moderne Tokens zu haben. Gleichwohl der Trend natürlich in Software-Tokens geht. Nichtsdestotrotz, es gibt nach wie vor viele Use-Cases, wo wir Hardware-Tokens brauchen. Dann gibt es noch Identity Access Governance, wo es nicht darum geht, den Zugriff zu gewähren, sondern sicherzustellen, dass derjenige Zugriff hat, der ihn auch benötigt und dem auch dann wieder weggenommen wird, wenn er nicht mehr braucht. Das heißt, dass wir ein Rollenmodell haben, Zugriffsmanagement, also quasi das Managen der Zugriffe auf die Applikationen. Das ist der eine große Teil und der andere Access Management, überhaupt Zugriffe gewähren über verschiedenste Lösungen von klassischerweise den Token, als auch Software-Token, Multifaktor, Fingerprint, alles Mögliche, was ich so vorstellen kann. Auch Interaktion mit Zugriffsmöglichkeiten, die zum Beispiel schon gegeben sind durch Microsoft Hello. Das heißt, wir können uns überall adaptieren und eine einheitliche Lösung bis zur stärksten Authentifizierung für die IT-Infrastruktur des Kunden gewährleisten.
Jetzt haben Sie schon viel vorweggenommen. Secure ID, Sie haben es auch gesagt, mit den Token, das gibt es seit ewig langer Zeit. Ja. Ich glaube, Wie wir begonnen haben mit der Distribution, war einer unserer ersten Hersteller im Portfolio RSA mit diesen kleinen Token.
Ja.
Das ist natürlich wichtig, Sie haben es gesagt, gibt es immer noch, auch das Token-Business, aber wie hat sich denn die Authentifizierung, das Thema Authentifizierung über diese Zeit entwickelt? Was sieht man denn, wo geht denn auch der Trend hin für die Zukunft? Werden die Token immer bleiben, wird man die immer brauchen oder wird das jetzt schrittweise ersetzt durch Soft-Token, durch andere Art und Weisen der Authentifizierung?
Ja.
Vielleicht können Sie uns da ein bisschen an Einblick noch geben, wo der Zug hingeht.
Also tatsächlich, der Trend geht klar Richtung Software-Token, aber es gibt viele Use-Cases, wo das eben nicht funktioniert. Ja, zum Beispiel, wenn man in einer Firma kein Handy mitnehmen darf, aus Sicherheitsgründen, in speziellen Forschungsabteilungen und so weiter, das ist sowas nicht erlaubt. Da muss man trotzdem sich dort authentifizieren können, das heißt, da funktioniert ein Software-Token auf dem Handy nicht. Wir haben viele Kunden, die auch Mitarbeiter haben, die können nicht immer online sein, das heißt, sie brauchen Offline-Authentifizierung. Wir haben Kunden, die haben große Baustellen irgendwo in Brasilien und sonst wo im Dschungel und da braucht man trotzdem eine Authentifizierung. Gleichwohl, wenn jetzt, sag ich mal, von der Anzahl der Token die Notwendigkeit, auf Hardware-Tokens runterzugehen, dann auf 10% oder 15% ist. Ne? Nichtsdestotrotz können wir halt eben dann eine einheitliche Architektur über beides machen. Brauchen Sie nicht RSA mit den Tokens hier für das und fürs andere nämlich eine Standard-Billiglösung. Dann hat man wieder zwei verschiedene Architekturen, was A vom Management her und vom Operation teuer wird, aber natürlich auch unter Sicherheitsaspekten nicht optimal ist, wenn man jetzt verschiedene Architekturen fährt. Das heißt, wir können in jede Richtung das anbieten, was grundsätzlich gefordert ist, von Standard, wie gesagt, herkömmlichen Use Case mit Tokens, als auch die neuen Methoden. Gleichwohl man sagen muss, auch die Tokens werden immer intelligenter. Unser neuer Token, der DS100, heißt FIDO-mäßig, das hat für Logistik und andere Anforderungen da und hat auch Speicher, dass man da zukünftig auch Zertifikate draufladen kann. Das heißt, auch dort ist die Entwicklung nicht stehen geblieben. Aber Trend ist klar, geht zu MFA und Software-Token.
Ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen ruhiger geworden oder habe ich es nicht so mitverfolgt. Es hat ja viel Forschung auch gegeben über biometrische Art der Authentifizierung etc. Gibt es da auch jetzt noch Ansätze, Forschungsansätze, um das stärker zu integrieren oder dort auch neue Wege zu finden?
Also es gibt immer neue Wege, ja. Also wir unterstützen das alles, ja, also von Fingerprint, Biometrie, es gibt jegel mögliche auch, was wir auch haben. Wir haben auch ein Interface bei uns, wo Sie quasi selber das dann nutzen können und sich dann dagegen programmieren mit was anderem, was vielleicht Standard heute noch sich gibt. Mhm. Das ist klar, da geht der Trend immer weiter. Natürlich, auch wir benutzen KI, also Artificial Intelligence, für Verhaltens ja, ich will nicht sagen Verhaltenskontrolle, aber wenn sich der Herr Karrer heute hier immer einwählt in Wien, dann ist klar, dass es irgendwann eher Sie sind. Aber wenn Sie sich eine halbe Stunde später in Singapur und dann in Sydney und dann in Kalifornien einwählen, dass wir einfach so Benutzerverhalten machen und hier eine Intelligenz drauf und je nach Risk, also nach Risiko, nach der Risk Engine, die wir hinterher geschaltet haben, die da quasi das Verhalten, schalten wir dann automatisch stärkere Authentifizierung auf, ohne dass wir jetzt Sie als Mensch anders behandeln, aber dass wir halt hier viel mehr Flexibilität haben und ein höheres Sicherheitsrisiko vermeiden, weil die Kunden wollen es natürlich auch einfach haben. Das heißt, der Zugang soll relativ unbeschwerlich sein, deshalb auch Face Recognition. Aber wir erkennen halt bestimmte Risikokriterien und schalten dann höhere Sicherheitsstufen auf, dass wir ohne dass jetzt ein Systemadministrator Hand anlegt oder was monitort, einfach Intelligenz dahinter haben, also da in der Richtung passiert sehr, sehr viel.
Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt, ich identifiziere mich jetzt hier und 30 Minuten später identifiziert sich jemand, der sagt, er ist der Herr Karrer in Brasilien. Wie funktioniert die Intelligenz? Gibt es da sagen, ich brauche nochmal dein Gesicht oder
also
gib
dann
mir ein Fingerprint? Oder
genau,
oder?
Dann, das können Sie definieren nach dem Regelwerk, was okay. Sie dann sagen. Dann wollen Sie eine zweite Authentifizierung, irgendwelche Fragen, über die Sie vorher fest definiert haben, wo Sie so und so viele richtige Antworten geben müssen. Fingerprint, Sie entscheiden das ab wann. Ja, und man muss ja heute auch mit vielen Sachen, wenn hat sich einer zum Beispiel in einer Minute 5-mal oder 10-mal authentifizieren will, dann ist auch der Verdacht nahe, das ist gar kein Mensch, das ist eine Maschine oder irgendein Hack, der drauf angesetzt ist, dass wir solche Sachen dann koppeln, sie eine Zeit lang sperren oder ganz rausschmeißen, oder je nachdem, was für ein Regelwerk sie hinterlegen. Ja? Aber das machen wir halt eben einmal und da muss ich nicht immer aufpassen für jeden Einzelnen
des Monitors. Also das wird dann in der Konfiguration genau. So vordefiniert, um diese Fraud zu unterbinden.
Genau.
Okay. Mhm. Jetzt haben wir eh schon viel gesprochen. Das Geschäft geht von den Token weg zu den Soft-Token. Damit verbunden ist natürlich die Cloud. Genau. Geht ja gar nicht anders oder fast nicht anders. Wie stark hat sich denn das Geschäft insgesamt in die Cloud transformiert? Jetzt gibt es nicht nur Security, sondern Security Plus von RSA. Wie stark transformieren sich auch die Geschäftsmodelle mit und das Geschäft in die Cloud?
Sehr stark, ja. Also wir bieten einen Cloud-Service an, ja, wir nennen es ID Plus, mit den verschiedenen Levels, was wir anbieten, haben aber gleichwohl noch die Möglichkeit, das nach wie vor auch lokal beim Kunden zu fahren. Manche Kunden wollen einfach nicht in die Cloud, haben auch gewisse Vorgaben oder irgendwelche Audits, die sie halt eben erfüllen müssen, wo jetzt Cloud nicht erwünscht ist. Für solchen bieten wir an, den Service selber nach wie vor on-premise zu halten. Generell haben Sie komplett recht, der Trend geht in die Cloud. Ja, das heißt, wir haben die Möglichkeit, all das auch selber bei RSA in der Cloud zu betreiben. Das ist immer die Frage, wie sieht man die Sicherheitsaspekte? Ich würde heute tatsächlich sagen, die Cloud ist sicherer. Ja. Nicht, weil das System ein anderes ist, wir betreiben das Gleiche. Nur haben halt mittlerweile aufgrund der Komplexität und Cyber-Risk ist immer gefährlicher und wichtiger. Das heißt, die wenigsten Kunden haben noch ein dediziertes Team, das so, sag ich mal, so gut und so dediziert auf das schauen kann, wie wir selber. Das heißt, die wenigsten können sich das leisten, so ein richtiges Team zu haben, um die ganze Bandbreite. Grundsätzlich macht das Team ja nicht nur RSA, die machen noch Endpoint Protection, haben noch ganz andere Security-Sachen auf dem Tisch, was sie zu bewältigen haben. Und wir erleben halt dann oft, dass wenn wir zum Kunden gehen, der halt dann noch einen Release-Stand von vor 2 Jahren hat, die noch Patch-Level-Management das gar nicht richtig nachgezogen haben. Und immer wenn es halt irgendwo ein Breach gibt, dann sind wir halt sofort im Alarmzustand, das sofort zu flicken. Wir sind immer auf dem neuesten Stand bei uns in der Cloud. Das ist unser Anspruch und auch der Sicherheitsanspruch unserer Kunden. Und viele genießen das, dass sie das nicht mehr selber gewährleisten müssen, dass wir quasi hier immer die State of the Art, die letzte Version mit allem, was man Erkenntnissen hat, um irgendwelche Datenvergehen zu präventieren, eingespielt hat. Ja, deshalb würde ich fast meinen, es ist sicherer, auch selbst wenn es nicht im eigenen Rechenzentrum mehr läuft, weil wir natürlich gewährleisten, hier up-to-date zu sein, alle Standards und zertifizieren Audits, die auch weltweit normalerweise da sind, erfüllen können. Ja, die meisten sind mit dem, was sie lokal schon haben, gut beschäftigt und wenn sie dann international tätig sind und das nach den und den Zertifizierungen alles auch noch nachziehen müssen, ist es ein Riesenaufwand und natürlich auch ein Kostenfaktor.
Und für die Integration beim Kunden macht es keinen Unterschied, ob das in der Cloud liegt oder on-prem?
Nein, der Authentication Manager ist der gleiche, sofern sie immer den auch auf demselben Update-Level haben. Wenn sie allerdings das komplette MFA haben wollen, dann geht an der Cloud nichts vorbei. Ja, das heißt, Sie können den Authentifizierung auch lokal laufen lassen, aber jetzt die Phishing Level und MFA, da brauchen wir einfach die Cloud für, sich dagegen über zu authentifizieren. Ja.
Und Sie haben es schon angesprochen, der Security Level an sich ist, Sie sagen, besser in der Cloud, ist auch, die Argumentation kann ich durchaus nachvollziehen, vor allem bei größeren oder bei kleineren und mittleren Unternehmen ist vielleicht die Security-Abteilung nicht so groß, um sich um alles kümmern zu können. Genau. Aber der Weg in die Cloud, die da ist ja doch ein Weg dazwischen, wenn ich nicht aus dem eigenen Datacenter authentifiziere, sondern aus der Cloud, muss ja das irgendwie auch geschützt sein.
Also den Kunden bei uns, die schon Kunden sind, also mit herkömmlichen, traditionellen On-Prem, den helfen wir auch. Das ist jetzt nicht ein RIP, ein Replace, also schmeiß mal alles weg, was du gemacht hast, mach mal alles neu, sondern wir können das Schritt für Schritt, Stufe um Stufe, Service für Service, je nachdem, was der Kunde will, in die Cloud nehmen oder aber auch so lassen. Ja? Wir haben auch ein Versprechen, ein Commitment, dass wir das nach wie vor auch fortführen on-prem. Also on-premise, das heißt, wir jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt alle in die Cloud. Ja, das werden wir auch weiterhin pflegen. Ist aber auch kein Geheimnis. Neue, tolle Features gibt es wahrscheinlich eher auf der Cloud-Seite als auf dem herkömmlichen. Wir werden das weitergehen, verfestigen, sicher ab, aber auf der Cloud-Seite gibt es halt dann auch ein paar andere Sachen, die es halt eben vielleicht on-premise dann nicht mehr gibt.
Was sind denn so neue Dinge, die es nur mehr in der Cloud geben wird oder gibt?
Also was wir jetzt zum Beispiel haben, ist Mobile Lock. Das ist was ganz Tolles, wo man quasi, ohne dass ich ein Management-System brauche, um Smartphones zu managen, dass ich dort einfach alles in die App selber auf dem Handy selber habe. Ja, das heißt, ich muss kein Device-Management-Software mehr nehmen und sehe halt dann, ob das iPhone oder das Android-Phone, sage ich mal, okay ist oder ob da ein Jailbreak stattgefunden hat, dass wir solche Sachen schon mal rauskriegen, um hier auch schon mal Sicherheit der Endgeräte. Das ist sehr, sehr wichtig für Kunden, die jetzt Richtung Software-Token gehen wollen, aber halt eben nicht die Möglichkeit haben, auf die Handys derjenigen, die es brauchen, Zugriff zu haben. Das ist ein ganz einfacher Fall, wenn zum Beispiel eine Firma irgendwelche Subcontractor hat, ja, dann lassen die Firmen normalerweise nicht zu, dass jetzt von einer anderen Firma ihr Handy gemanagt werden und dann ein Wipeout bekommen oder sonst was. Und so können wir einfach in der Applikation selber schon mal einen sehr, sehr hohen Sicherheitslevel feststellen, ja, und dann halt sagen, okay, der und der ist vielleicht nicht sicher und dann halt eben wieder ein Regelwerk dahinter schalten, dass man die dann blockt oder sich die nochmal authentifizieren lassen. All solche Möglichkeiten, die ich dann habe, um halt eben doch Software-Tokens einzusetzen, wo bisher die eher gezwungen waren, Hardware-Tokens zu machen, dass wir hier immer mehr kommen, weil mit Software-Tokens ist halt einfach flexibler, auch günstiger und die ganze Logistik ist halt viel einfacher. Ja.
Jetzt gibt es auch kommend aus dem Cloud-Business oder aus dem verstärkten Cloud-Geschäft immer mehr den Trend, den auch viele Kunden haben wollen, weg von diesen CapEx-Modellen hin zu OpEx-Modellen, hin zu Subscription-Modellen. Gibt es die Möglichkeit, wie ist das bei RSA, sehen Sie den Trend auch, verstärken Sie diesen Trend noch, den Kunden auch monatlich zu verrechnen oder quartalsweise zu verrechnen, ja, anstatt eine Lizenz zu verkaufen und dann nur mehr Wartung zu kassieren.
Genau so. Ja, also das heißt, wir machen die ID Plus Software, was quasi das neue Package ist. Das ist ein Subscription-Modell, das heißt, sie zahlen quasi eigentlich jährlich. Man kann natürlich Verträge auch auf 2 oder 3 Jahre abschließen, aber werden halt das als quasi Bezahlmodell gemacht und es ist keine Lizenz mehr, die dann auch in die Bücher niedergeschrieben werden muss. Das heißt, dieses CAPEX, OPEX ist eigentlich auch der Wunsch von den meisten Kunden, wächst von CAPEX, also eher Richtung OPEX, dass man es bilanztechnisch dann eben als Kosten besser ausweisen kann. Unsere neuen Modelle sind genau so. Ja. Übrigens auch der neue Token, das ist auch was Wichtiges, der neue Token, der TS100, den gibt es auch nur noch auf Subscription-Basis. Mhm. Ja, das heißt, der wird dann quasi immer verlängert. Aber genauso wie jetzt Software-Subscription funktioniert das auch mit dem Hardware.
Aber läuft hoffentlich länger als 12 Monate.
Der läuft viel länger, ja. nur wenn sie ihn länger benutzen müssen, müssen sie halt ein bisschen länger bezahlen.
Okay,
ja?
Okay.
Also die Laufzeit des neuen Tokens ist, glaube ich, garantiert 5 Jahre für die Batterie. In den meisten Fällen geht es aber 8 Jahre sogar.
Ja. Was mich auch noch interessieren würde, ist, wenn jetzt der Kunde, sagen wir mal, Microsoft-Umgebung hat oder viel Microsoft installiert hat, da gibt es ja oft dann die Diskussion, warum soll ich ein anderes Produkt für die Authentifizierung verwenden? Habe ich ja eh schon alles mitgekauft, ist vielleicht auch in meinem Enterprise Agreement schon dabei, kostet mir ja nichts extra. Warum sollte so ein Kunde RSA kaufen und verwenden?
Wenn Sie innerhalb der Umgebung bleiben, aber kaum ein Kunde oder ein größerer Kunde hat eine Microsoft-Only-Umgebung. Das heißt, es gibt immer wieder auch Endgeräte oder Software, die halt eben dort nicht so funktionieren. Das nächste haben wir schon angesprochen. Es gibt auch Hardware-Tokens, die bei Microsoft nicht gehen. Ja. Das heißt, wir haben hier eine Flexibilität. Das heißt, meistens sind die Kunden dann gezwungen, trotzdem noch eine zweite Lösung zu machen. Ja. Und jetzt mit RSA oder auch mit einem unserer Wettbewerber. Aber meistens braucht man dann zwei. Das heißt, sie müssen zweifach Operating machen. Sie haben auch eine Schnittstelle, die sich gegenseitig, sage ich mal, anfällig sein können gegen irgendwelche Breaches. Und RSA hat bei weitem die meisten Agents und Applikationen, die wir integrieren können. Das heißt, wir sind dazu gezwungen gewesen, uns quasi dem Kunden anzupassen. Das heißt, ein Riesenportfolio an Software und Hardware abzudecken, einfach um die Ganzheitlichkeit der Sicherheit zu gewährleisten. Während jetzt der eine Hersteller sich eigentlich eher auf sich bezieht und links und rechts, denke ich mal, nicht die Möglichkeiten bietet, die man von einer ganzheitlichen Lösung eigentlich braucht. Ja. Oder zumindest einfordert.
Zero Trust. Zero Trust ist ja ein großes Thema in der IT-Security, nicht erst seit heute, ja, ein großes Schlagwort. Jetzt habe ich auf der Webseite von RSA gesehen, auch RSA heftet sich Zero Trust auf die Fahnen. Was meint denn RSA mit Zero Trust?
Gut, also es ist natürlich ein Schlagwort seit 3-4 Jahren schon. Mhm. Wenn man jetzt mal genau nachguckt in der NIST, also Zertifizierung, weiß ich die Nummer nicht mehr, 8000 irgendwas, also National Institute of Standards in den USA, also quasi die DIN aus USA, dort ist sogar definiert, was bei Zero Trust alles gewährleistet muss. Ja, und bei Zero Trust muss gewährleistet sein Multifaktor-Authentifizierung. Also eine einmalige Authentifizierung mit einem Passwort oder einmalige Authentifizierung mit einem Code reicht nicht für Zero Trust. Das heißt, da spätestens sind wir im Spiel. Das heißt, sie brauchen sowas, was wir anbieten als Authentifizierung, als Multifaktor, also Mehrfach-Authentifizierung. Ansonsten ist es nach dem Standard der NIST auch schon mal nicht mehr Zero Trust. Okay? Das heißt, wir kommen mit unserer Lösung dort ins Spiel. Das eine ist Zero Trust, was aber auch, denke ich mal, wichtig ist, ist Least Privilege noch. Ja, das heißt, nur so viele Privilegien oder Zugriffsrechte zu geben, wie unbedingt nötig. Ja, das heißt, auch hier haben wir dann mit unserer IGL die Möglichkeit, also Identity Governance Lifecycle, zu ermöglichen, dass wir nur die Rechte vergeben, die ein User auch wirklich braucht. Und wenn er zum Beispiel mal einen Job wechselt, dass er die dann nicht mitnimmt. Ja, so wie der klassische Auszubildende, der nach 3 Jahren mehr Zugriffsrechte akkumuliert hat als der Geschäftsführer. Ja, dass wir einfach hier das mit, die sogenannten Joiner, Mover, Leaver, wenn jemand das Unternehmens verlässt, auch hier sofort die Privilegien wieder wegzunehmen. Zero Trust ist erstmal, ich vertraue erstmal niemand, außer ich gebe es ihm zu, aber dann hinterher muss man auch schauen, dass das eben über den Lebenszyklus eines Mitarbeiters oder Benutzers immer wieder angepasst wird. Ja, dass der auch keine toxischen Verbindungen hat, wie ich habe Rechte, um eine Bestellung auszuüben und dann habe ich die Rechte, um eine Bestellung zu genehmigen, dass sowas da nicht vorkommt. Ja. Und da gibt es nochmal einige Sachen drauf, um, sagen wir, Zero Trust zu verfeinern. Und da sind wir eigentlich überall im Spiel mit unseren Lösungen.
Ein bisschen noch über ihr Geschäft, ihr Partnergeschäft. Jetzt ist die RSA seit jeher sehr channel-freundliche Organisation, channel-freundlicher Hersteller. Wir arbeiten eh schon, wie gesagt, seit über 20 Jahren auch erfolgreich zusammen. Vielleicht könnten Sie mir ein bisschen erzählen, was ist denn die Erwartungshaltung von RSA an Ihre Businesspartner? Was wünschen Sie sich oder wie funktioniert Ihr Partnergeschäft?
Okay. Gut, man muss vielleicht mal sehen, was die Natur von RSA selber ist. Wir sind ein Technologielieferant. Ja, wir machen oder haben den Anspruch, die beste Technologie zu liefern, die beste Technologie für unseren Kunden zu liefern, damit das gewährleistet wird, was wir versprechen. Wir sehen uns nicht in der Rolle, jetzt überall selber präsent zu sein. Wir sehen uns jetzt auch nicht in der Rolle, zu implementieren. Und wir sehen uns auch nicht in der Rolle, den operativen Betrieb unserer Software zu machen. Ja, dazu haben wir überall Partner. Wir hätten auch gar nicht die Infrastruktur, das alles selber zu machen. Wir konzentrieren uns auf Technologie, dass die gut ist, dass unsere Software die höchste Qualität hat und den Anforderungen dessen begegnet, was der Security-Markt eben einfordert. Aber das ganze Vertriebsmodell von uns ist, dass wir uns, sage ich mal, mit dem kleinen Nukleus, mit der Konzentration auf die bestmögliche Software konzentrieren. Vertrieb, Distribution machen wir zu 100% über Partner. Und natürlich auch, wenn jetzt jemand das betreiben will oder implementieren, sind halt auch Systemintegratoren dann hinterher, die mit unserer Software sich sehr gut auskennen. Wir selber konzentrieren uns auf Technologie. Und weil wir das so machen, bauen wir jetzt auch keinen zweiten Vertriebsarm auf, um jetzt, sage ich mal, eine Flächendeckung zu machen. Das heißt, wir operieren überall, sowohl bei kleinen als auch mit großen Kunden mit mit Partnern, sind aber dann immer, wenn es tatsächlich mal drauf ankommt, wenn es mal in die Technologie geht oder wenn man wirklich zum Produkt mehr wissen muss, eigentlich Gewehr bei Fuß, den Partner zu unterstützen, auch vor Ort beim Kunden. Aber generell ist das Partnermodell bei RSA zu 100% und nicht nur jetzt in meinem Vertriebsgebiet, das gilt weltweit.
Was soll denn, wie schaut denn Ihr perfekter Partner, Vertriebspartner aus?
Also unser perfekter Vertriebspartner, der hat einen sehr hohen Sachverstand im Security-Umfeld. Ja, also es ist nicht nur RSA ein bisschen, auch was man generell so braucht. Er kennt halt beim Kunden auch, was der Kunde braucht oder was die Schwachstellen sind, dass man dort ein Angebot konzipiert, das bedarfsgerecht auch das abdeckt, was er braucht, der dann auch nötige Manpower oder Frauenpower eben in die Hinterhand hat, um das quasi beim Kunden auch zu installieren. Ob er es dann noch betreiben muss oder selber betreibt oder ein anderer, denke ich mal, nochmal eine andere Geschichte, wo für manche Partner sich auch was auftut, also das Ding nochmal customizen und so weiter und immer wieder zu erweitern, je nachdem, der Kunden seine Installation ist bei der Bestellung so, die ist aber meistens im halben Jahr schon wieder ganz anders, das heißt, das muss auch geschaut werden, dass es quasi mitwächst und all die Sachen, die Feedbacks, das direkte Vor-Ort-Gespräch mit dem Kunden ist fast immer der erste Ansprechpartner, RSA-Partner, ja. Wir zertifizieren die auch, muss ich jetzt an dieser Stelle mal sagen. Das heißt, wir haben auch ein Anspruchsverhalten, dass dort der gewisse Level von Know-how vorhanden ist. Wir schulen auch die Partner, investieren in der Ecke auch sehr viel, damit wir hier auch die Leute, die mit RSA nach draußen gehen, auch wirklich das Know-how bieten, was wir auch erwarten.
Okay, also Direct Touch vom Hersteller ist wichtig, aber der Partner ist.
Ja. Also wir könnten das mit unserer Mannschaft gar nicht gewährleisten. Das hätte keine Möglichkeit zu skalieren. Ja, sonst wären wir mit 4, 5, 6 Projekten wieder vergraben für 3 Monate. Und wie gesagt, wir brauchen auch den Channel und den Partnerbereich, damit wir tatsächlich in dem Volumen und in der Größenordnung die Projekte liefern, die wir da im Auftrag haben.
Gut, ich habe Sie. Glaube ich, genug befragt. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Vielen Dank für die interessanten Ausführungen.
Ja.
Danke fürs Gespräch.
Ich bedanke mich auch und ich bedanke auch mich für die langjährige gute Partnerschaft hier mit RA Österreich.
Ja? Danke.
Okay. Tschüss.